Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Also fange ich einfach mal an. Über was ich heute was erzählen werde, ist der Diskless Shared Root Cluster. Diskless Shared Root Cluster auf Basis des Global File Systems von Systina bzw. jetzt Red Hat. Das Ganze ist im Normalfall SAN Storage basiert. Ich werde nachher auch noch ein bisschen aufzeigen, zuerst bevor wir auf den eigentlichen Shared Cluster eingehen. Was ist denn die Grundlage, die technische Grundlage, die Hardware-Grundlage hinter der ganzen Geschichte? Und wozu brauche ich das denn überhaupt, für welche Szenarien, beziehungsweise aus welchen Motivationen raus würde ich überhaupt auf die Idee kommen, mir so ein Cluster hinzustellen. Ganz kurz zum Aufbau des Vortrages. Zuallererst zwei Folien Selbstvorstellung über die Firma. Das hat mir die Marketingabteilung aufgedrückt, muss ich machen, sonst kriege ich Prügel. Der nächste Teil ist aber schon, wo es wirklich um den Shared Root Cluster geht. Also zum einen, was sind überhaupt Shared Storage Cluster? Dann, was ist der Unterschied vom Shared Storage Cluster zum Diskless Shared Root Cluster? Wie ist das Ganze aufgebaut? Ein relativ grobes Konzept, geht also nicht allzu sehr in die Tiefe. Dann, wie ist es implementiert und für welche Anwendungen ist denn so ein Cluster geeignet? Das mache ich dann am Beispiel der Firma IPTech. Das ist ein Hosting Provider in der Schweiz. Der macht Full Hosting, also sprich die ganze Palette durch, Mail Services, Apache, SQL, Oracle und so weiter und so fort. Und die machen auch Applikationshosting, das heißt, man kann bei denen zum Beispiel virtuelle Rechner mieten für seine eigenen Applikationen. Die laufen dann auch auf einer entsprechenden Cluster-File-System-Infrastruktur. Ganz kurz, worum es bei uns geht. Wir machen Linux im Rechenzentrum, wir die Firma Artix, wir machen Speichernetzwerke und machen da den kompletten Service querbeet und machen die Implementierung, die Planung und so weiter und so fort. Das war es auch schon mit Marketing. Jetzt geht es mal ein bisschen interessanter los. Der Ansatz, weshalb ich eigentlich auf die Idee kommen könnte, ein bisschen von den Standardszenarien der IT-Infrastruktur abzuweichen, ist, dass ich mir als Rechenzentrumsbetreiber überlegen muss, welche Problematiken ich denn habe. Das ist zum einen mal die Verfügbarkeit. Das heißt, ich habe eventuell Niederlassungen quer über die Welt verteilt. Das heißt, ich habe nicht mehr so die klassischen Möglichkeiten, mein Backup zu fahren. Das heißt, mein Backup von mir aus 19 Uhr abends ist die Firma unten. Ich kann also meine kompletten Applikationen zur Not offline nehmen und kann sie backuppen. Ich habe eventuell auch so ein großes Fenster bis morgens um 10 Uhr oder 9 Uhr, um mein gesamtes System wieder zum Laufen zu kriegen. Das funktioniert eben nicht, wenn es in 24x7 Bereitschaft sein muss. Dann das nächste ist Single Point of Failure. In einer Standardinfrastruktur, die ich habe, habe ich zum Beispiel NFS-Server. Diese NFS-Server haben lokal attached Disks. Die können ausfallen, dann ist mein ganzer NFS-Server down. Ich habe vielleicht ein Netzwerk in der gesamten Firma. Das ist mein normales LAN. Da hängen normalerweise alle meine Dienste dran. Ist da irgendeine Komponente im Eimer, habe ich unter Umständen auch Probleme mit einzelnen Fehlerpunkten, die mir mein gesamtes System unter Umständen mitreißen können. Dann die Minimum Mean Time to Repair, das heißt auf gut Deutsch, ich muss mir eine Lösung überlegen in einem Verfügbarkeitsszenario von 24x7, dass die Zeit, die ich brauche, um eine defekte Komponente auszutauschen, möglichst gering ist. Das heißt, wenn ich in einem Standardszenario einen Applikationsserver austauschen muss, weil er irgendwie kaputt gegangen ist, dann muss ich da neue Hardware unter Umständen hinstellen, ich muss ein neues System aufspielen und wenn es ganz blöd gelaufen ist, muss ich eventuell die Daten, die er zur Verfügung gestellt hat, auch noch wieder irgendwo aus einem Repository, sprich von dem Backup-System, wieder runterziehen. Dann das nächste, der nächste Punkt ist Disaster-Toleranz bzw. Disaster-Recovery. Disaster-Toleranz in der Art und Weise, dass ich mir überlegen muss, was mache ich denn, wenn mir zum Beispiel mein Rechenzentrum plötzlich unter Wasser steht? Kann ich im Normalfall nicht weiterarbeiten? Auch hierfür gibt es entsprechende Szenarien, auch entsprechende Szenarien im Cluster-Umfeld, wie ich dafür sorgen kann, dass ich durch Remote-Replizierung, also standardmäßige Replizierung zwischen zwei Orten zum Beispiel, auf Storage-Ebene dafür sorgen kann, dass ich eine gewisse Art von Disaster-Toleranz habe. Wenn mir mein erstes Rechenzentrum zum Beispiel unter Wasser steht, fahre ich einfach relativ transparent auf einem zweiten Rechenzentrum weiter, das dann eventuell im selben Haus steht, aber in einem anderen Raum, eventuell auch ganz einfach in einem anderen Haus auf demselben Campus oder auch 100 oder 200 Kilometer weit weg. Das ist also mit entsprechendem Kleingeld in der Tasche und entsprechenden Technologien auf Fiber-Channel-Basis heute absolut kein Problem mehr. Der nächste Punkt ist, ich muss mir überlegen, was passiert denn, wenn mein Datendurchsatz, den ich brauche, oder meine Daten selber, die ich bevorrate, über die Jahre nach oben gehen. Im Normalfall ist es nicht so, dass die Beanspruchung an mein Serversystem oder an meinen Storage Pool, den ich habe, über die Jahre kleiner wird, sondern wird wesentlich anwachsen über den Lauf der Zeit. Es ist, ich meine, im Normalfall werden ja keine Daten weggeworfen, sondern es wird eigentlich, das Datenaufkommen wird einfach immer größer. Allein schon das, was die User sich privat in ihre entsprechenden Home Directories kopieren. Dann der nächste Punkt ist Pay-as-you-grow. Ich sollte mir also möglichst überlegen, eine Infrastruktur zu schaffen, die ich nicht alle zwei Jahre abwechseln muss, sondern die ich einfach mit mir mitwachsen lassen kann, die mit meinen Performance-Ansprüchen, mit meinen Ansprüchen an Sicherheit, mit meinen Ansprüchen an die Datenhaltung, die ich machen kann, einfach mitwächst. Dass ich dabei ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchte, ist eigentlich selbstredend. Nur die Definition davon, was ist denn ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, ist unter Umständen von Systemadministrator zu Systemadministrator unterschiedlich. Der nächste Punkt ist, umso größer mein System wird, das ich zu verwalten habe, umso einfacher sollte mein Management sein. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn mein Storage-System irgendwann mal aus 10 verschiedenen NFS-Servern, zum Beispiel für File-Serving oder aus Samba-Servern besteht, die dann unter Umständen noch alle auf verschiedenen Versionen derselben Software laufen, eventuell auf der verschiedenen Hardware-Architektur laufen, ihren Storage irgendwo verteilt, quer durch mein Netzwerk stehen haben, dann werde ich letztendlich irgendwann mal als Administrator ziemlich gegen die Wand laufen und am Ende nur noch dabei sein zu versuchen, mein Management irgendwie hinzukriegen. Der nächste Punkt, automatische Überwachung, auch recht wichtig, proaktive und aktive Überwachung. Das heißt, ich sollte möglichst schon vor Ausfall einer Komponente wissen, dass diese Komponente letztendlich ausfallen wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber es gibt zum Beispiel entsprechende Sensorik auf Hardware- und auf Softwarebasis, mit der ich mir anzeigen lassen kann, dass es unter Umständen bald dazu kommen wird, dass irgendeine Festplatte zum Beispiel ausfällt. Zum Beispiel die Festplatte wird einfach zu heiß, kann ich mir anzeigen lassen, kann ich mir eine entsprechende Sensorik bauen. Jetzt kann ich also davon ausgehen, wenn eine Festplatte irgendwann zu heiß läuft, dass irgendwo ein Lüfter kaputt ist oder dass die Festplatte kaputt ist oder zumindest, dass die Festplatte wahrscheinlich irgendwann, wenn sie weitergekocht wird, den Geist aufgeben wird. So eine Art von Überwachung führt eben letztendlich auch dazu, dass ich meine Verfügbarkeit erhöhen kann, wenn ein Administrator zum Beispiel über einen Ausfall von einer Komponente relativ früh informiert wird, dass er sie möglichst noch, bevor vielleicht wieder die Hauptlast auf das System losgeschossen wird, ersetzen kann, sodass das System dann wieder in sich voll leistungsfähig zur Verfügung steht. Diese Folie hier soll jetzt zeigen, was passiert, wenn ich eine Standardinfrastruktur habe und diese letztendlich immer weiter anwachsen lasse. Es passiert nämlich genau das, dass ich meinen Rechner immer größer machen kann, aber irgendwann ist die Grenze erreicht. Normalerweise habe ich in einem Standardfall habe ich Direct Attached Storage, sprich mein Storage ist direkt an meinem Rechner angeschlossen. Das heißt, brauche ich hier mehr Performance, kann ich mir einen größeren Rechner herstellen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel mehr RAM in den Rechner reinstecken, ich kann mir vielleicht noch zusätzliche CPUs mit reinstecken, ich kann den Speicher erhöhen, nur irgendwann bin ich an der Grenze angelangt, dass ich dieses Ding wahrscheinlich ersetzen werden muss, weil ich einfach keine Möglichkeit mehr habe, die Kiste möglichst einfach und ohne allzu viele Kosten meinen Anwendungen entsprechend noch nach oben zu skalieren. Einen anderen Ansatz bietet dabei SAN-Clustering bzw. SAN-Netzwerke, wobei ich einerseits eine Server-Infrastruktur habe und auf der anderen Seite eine Storage-Infrastruktur. Diese Server- und Storage-Infrastruktur ist nicht mehr starr einander zugewiesen. Das heißt, dieser Server ist nicht nur unbedingt die Festplatte und greift auf die zu, sondern durch SAN-Management kann ich jetzt dafür sorgen, dass dieser Server hier oben Storage sieht, hier unten Storage sieht, da oben Storage sieht und ihn sich flexibel holen kann. Das ist auch schön animiert auf den Folien. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Connectivity brauche, weil ich mir mehr Server geholt habe, hole ich mir noch einen Switch dazu, wie es jetzt gerade eben hier reingefallen ist. Wenn ich mehr CPU-Leistung brauche oder mehr Applikationen fahren will, dann hole ich mir halt noch einen neuen Rechner, wie jetzt gerade eben hier oben passiert. Ich kann mir dann wieder für, wenn mir wieder die Leistung ausgeht, noch mehr Rechner dazu holen. Das heißt, die CPU-Leistung ist vollkommen unabhängig vom Rest des Netzwerkes, genauso wie die Connectivity, genauso wie der Storage-Pool. Das heißt, wenn mir irgendwo der Storage ausgeht innerhalb meines Pools, dann füge ich eben in diesen Pool noch Hardware, sprich Disks, einfach dazu. Diese Disks muss ich dann nicht fest irgendeinem Server zuweisen, sondern sie sind einfach in meinem Pool vorhanden. Ich kann mir Teile aus dem Speicher, den mir meine Disk zur Verfügung stellt, irgendwelchen Rechnern zuweisen. Es muss nicht die komplette sein. Es ist eine reine Virtualisierung. Was ich jetzt machen kann, ich kann diese Server hier nicht mehr unbedingt als Einzelapplikation fahren, das kann ich natürlich auch machen, sondern ich kann diese jetzt zu einem entsprechenden Cluster zusammenfügen, sodass diese nach außen hin einen bestimmten Dienst zur Verfügung stellen oder mehrere bestimmte Dienste zur Verfügung stellen, wobei es für die Außenwelt letztendlich dann transparent ist, über welchen Server sie letztendlich auf den Storage zugreifen. Diese Lösung ist eben wesentlich flexibler skalierbar, als es jetzt eine Lösung wäre, wo der Storage und die restliche CPU-Hardware fest miteinander verbunden sind. Ein Shared Storage Cluster nutzt jetzt die Technologie, die uns so ein SAN zur Verfügung stellt, indem jetzt gesagt wird, ich habe hier unten einen Disk-Speicherpool direkt im SAN stehen und auf diesen Disk-Speicherpool greife ich mit meinen verschiedenen Hosts zu. Es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt jeder dieser Hosts exklusiv einen bestimmten Speicherbereich hier drauf sieht oder sehen muss, sondern alle diese Hosts hier oben können den physikalisch gleichen Speicherplatz sehen. Die können auch physikalisch gleich darauf lesen und schreiben. Die sind absolut gleichberechtigt. Es ist jetzt also nicht mehr so dieses NFS-Konzept, wo ich einen festen File-Server habe, der ein Piece of Storage verwaltet, sondern es ist jetzt so, dass ich diese Rechner hier oben, egal wie viele das jetzt sind, die Storage-Verwaltung komplett teilen. Was ich damit machen kann, ist ganz klar, ich kann jetzt Storage- bzw. Server-Cluster aufbauen. Ich kann jetzt Active-Active-Clustering machen, indem ich jetzt zum Beispiel sage, ich verteile eine Anwendung auf diesen und auf diesen Server und leite das transparent nach außen weiter. Ich mache ein intelligentes Load-Balancing, eine Stufe oben drüber. Das heißt, mein Client weiß jetzt nicht, ob seine erste Connection zum Beispiel auf diesen Rechner geht, seine zweite auf diesen oder was irgendwelche anderen Clients tun. Es ist den Clients auch ziemlich egal, weil der Storage, den die sehen und auf den die schreiben, wirklich physikalisch der identische Storage ist. Und es funktioniert auch, diese Filesysteme sind extra dafür gedacht, das heißt bei einem Standard-Filesystem Extended 3 oder Riser FS wird es passieren, wenn ich die parallel auf verschiedenen Büchsen mounte, dass mir letztendlich irgendwann das Filesystem zerschossen wird. Ein Cluster-Filesystem ist wirklich dafür da, dass ich konkurrierend auf ein und dasselbe Dateisystem schreiben kann. Global File-System von Sistina. Red Hat. GFS. In dem Vortrag jetzt nicht, nein. Also es geht, ich hatte es vorhin gesagt, ist vielleicht nicht ganz rübergekommen, es geht ums Global File-System Red Hat Sistina, mit dem ich Shared Storage Infrastruktur machen kann. Der nächste Punkt ist, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir allein anhand des Filesystems kann ich mir meine Verwaltung machen, was denn letztendlich welcher Node sieht. Da ist natürlich noch eine gewisse Intelligenz des Storages mit enthalten, wenn ich zum Beispiel meinem Storage sagen kann, dass irgendwelche virtuellen Platten, die jetzt hier rausgeschnitten werden, nur explizit verschiedenen Hosts zugewiesen werden. Da könnte ich dann auf diese verschiedenen virtuellen Platten verschiedene Cluster-File-Systeme installieren, die dann relativ flexibel einzelnen Hosts zugeteilt werden können. Das wird man dann nachher beim Shared Root Storage Cluster sehen, wieso das eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr schöne Angelegenheit ist. So, das Diskless Shared Root Cluster hat jetzt gegenüber der Slide vorher, die ich gezeigt habe, den folgenden Vorteil. Ich habe kein lokal installiertes Filesystem mehr hier oben. Rein theoretisch bräuchte ich in den Büchsen da oben noch nicht mal mehr irgendwelche Festplatten drin stecken zu haben, weil das komplette Betriebssystem samt aller Daten, seien die nur zu scherende Daten oder seien es nur Daten, die ich explizit für einen Rechner zum Betrieb brauche. Es gibt ja bestimmte Verzeichnisse, Strukturen innerhalb meines Root-Verzeichnisbaumes, die ich explizit und nur singulär einem Rechner geben darf. Es ist trotzdem alles hier drauf und jeder dieser Rechner bootet komplett aus dem SAN heraus. Dadurch ist es mir dann relativ einfach möglich, einen Rechner hier oben zum Beispiel ein ganz anderes Image booten zu lassen, als ich es jetzt bisher gerade eben gemacht habe, indem ich ihm einfach die Präsentation hier unten ändere. Das heißt, ich sage dem Storage-System, präsentiere mir jetzt nicht mehr dieses File-System Host, sondern einfach ein anderes. Dann könnte er relativ billig ein anderes File-System booten und eine ganz andere Person in einem Rechner verbunden werden. So könnte er zum Beispiel bisher Teil eines Clusters gewesen sein, das zum Beispiel Apache-Dienstleistungen zur Verfügung stellt und im nächsten Moment könnte er nach einem Neuboot zum Beispiel SMTP-Services zur Verfügung stellen. Das zeige ich auch noch, dass das wirklich gemacht wird. Relativ einfach wird bei so einem Shared Root Cluster auch das Management. Das heißt, ich habe ja nur noch wirklich hier unten im Storage Pool ein System-Image letztendlich liegen, das von allen Rechnern gebootet wird. Dadurch muss ich mir nicht mehr darum Sorgen machen, dass jetzt zum Beispiel dieser Rechner hier eine andere Kernel-Version haben könnte als zum Beispiel dieser Rechner. Oder dass hier eine Apache, Samba, NFS, was auch immer Version installiert sein könnte als dort. Ich habe es jetzt relativ einfach als Managementbeauftragter oder als derjenige, der sich um das Management des gesamten Systems kümmern muss, dieses System immer up-to-date zu halten, auch in sich in Sync zu halten. Was ich machen kann, ich kann dieses System auch relativ schön skalieren. Das heißt, ich kann relativ einfach immer weitere Rechner dazufügen, die immer wirklich das physikalisch gleiche Image sehen, booten, schreiben, lesen und so weiter. Jetzt wird es nochmal näher erklärt. Was da verwendet wird für so ein Cluster, ist jetzt nicht irgendein hingepatchtes Linux, sondern es sind Standard-Distributionen, Standard-Linux, die ich verwenden kann. Im Standardfall wird es allerdings Red Hat sein, weil wir hier vom Global File System von Red Hat Systina sprechen. Das war während seiner Entwicklung, war es mal Open Source. Dann wurde es, weil mehr Geld gemacht werden sollte und es mit Open Source Software zu dem Zeitpunkt scheinbar nicht ging, zumindest nicht für die Leute, die das Global File System geschrieben haben, wurde es Closed Source gemacht. Nachdem Red Hat die Firma Systina übernommen hat, wurde das Global File System wieder Open Source. Es ist also vollkommen frei verwendbar, vollkommen frei runterladbar und benutzbar, kompilierbar, was auch immer. Der einzigste Knackpunkt, der jetzt an der ganzen Geschichte ist, wenn ich professionellen Support haben will, professionellen Support durch Red Hat bzw. durch Systina, muss ich Red Hat Enterprise Server oder Red Hat Advanced Server verwenden. Das heißt, ich kann es zwar auf SUSE, ich kann es auf Debian, ich kann es auf alle möglichen einsetzen, nur vom Support her, wenn ich wirklich professionellen Support haben will, was ich unter Umständen ja in einer Enterprise-Struktur haben möchte, bin ich mehr oder weniger gezwungen, auf Red Hat Linux zu gehen. Was an Spezialitäten in diesem Global File System noch mit drinsteckt, wird es in den nächsten Informationen noch ein bisschen mehr verdeutlicht. Diese ganze Shared Root Information steckt schon im InitRD mit drin. Ich zeige es nachher kurz in einer Slide, wo der Bootvorgang ein bisschen dargestellt wird. Allerdings ist das Cluster Configuration Archive, das ist also diese Instanz im Filesystem, wo Informationen abgelegt sind, wie heißen die verschiedenen Server, die in dem Cluster drin sind, wie sind ihre MAC-Adressen, wie sind ihre IP-Adressen, welche GFS-Volumes sollen gemountet werden, wurden erweitert, sodass man jetzt sagen kann, du bist jetzt zum Beispiel ein Mail-Server oder du bist jetzt zum Beispiel ein Web-Server, damit abhängig von diesem Wert im CCA-Archiv eine verschiedene Identität von den verschiedenen Rechnern angenommen werden kann. Damit ist es mir dann relativ billig möglich, sozusagen die Identität des Rechners zu wechseln, also zum Beispiel von einem Apache-Server zu wechseln auf einen SMTP-Server oder was auch immer, wo ich eben gerade ein bisschen mehr Performance brauche. Context-Dependent Pathnames, gehe ich nachher noch ein bisschen näher drauf ein, sind relativ wichtig, weil ich hierdurch sicherstellen kann, dass ich ein gemeinsames Filesystem verwenden kann, auch ein gemeinsames Filesystem zum Booten hernehmen kann, aber trotzdem Rechnern bestimmte Bereiche exklusiv geben kann. Also manche Dateien, manche Verzeichnisse brauche ich ja exklusiv für einen Rechner. Die darf ich nicht unbedingt scheren. Das heißt, ich kann jetzt dafür sorgen, dass diese expliziten Verzeichnisse auch auf meinem globalen Storage-System liegen, aber nur von einem bestimmten Host angesprochen werden können. Was es jetzt relativ schön macht, mit einem Diskless Shared Root Cluster zu arbeiten, ist, Es kommen nachher noch ein paar Folien, die das ein bisschen deutlicher machen. Ich kann praktisch Serverless Backup machen, wobei sich das darauf bezieht, dass ich meine Produktiv-Cluster-Nodes nicht in den Backup-Prozess mit einziehen muss. Das heißt, die Last ist von diesen Rechnern genommen. Diese Rechner sehen das Backup gar nicht und arbeiten praktisch die ganze Zeit während des Backups durchgehend so, als würde gar kein Backup laufen. Ich kann mir sehr einfach Disaster-Toleranz und Disaster-Recovery in mein System reinholen, weil es mir sehr, sehr leicht möglich ist, erstens unten drunter Kopien zu machen, sprich synchrone Kopien zum Beispiel auf eine zweite Seite. Ich kann mir ganz einfach durch Cluster-Clone-Funktionalität und Snapshot-Funktionalität in Time bzw. in Sync Kopien von meinem System machen, die ich letztendlich zum Backup bzw. auch zum Disaster Recovery oder zum Testen verwenden kann. Hoppala. Das GFS wurde ungefähr 95 an der Uni von Minnesota als freie Lösung entwickelt, war damals auch noch im Spiel- und Spaßstadium, ist inzwischen in der Version 6 angekommen, es kommt jetzt relativ bald die Version 6.1 raus, es ist inzwischen ein volles Enterprise-Fallsystem geworden, es wird auch produktiv von verschiedensten Firmen verschiedener Größe eingesetzt, so die Standardinstallationsgrößen, die jetzt wir hier so im europäischen Raum haben, sind so um die 20 Cluster-Nodes, die konkurrierend auf so ein Fallsystem zugreifen, ist aber theoretisch möglich, da bis zu einigen hundert hochzugehen. Was ich allerdings brauche, um das ganze Ding hochverfügbar zu machen, sind entsprechende Locking-Mechanismen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich eine Instanz habe, die mein Cluster in Sync hält. Bisher war es immer so, dass ich einen dedizierten Locking-Server irgendwo stehen habe, der für dieses Locking zuständig ist oder war. Nachdem das ein Single Point of Failure ist, kann ich den redundant machen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass, sollte der ausfallen, mir Minimum ein zweiter zur Verfügung steht. Oder was ich noch machen kann, ist, ich kann inzwischen mein Log-Management quer über die beteiligten Nodes verteilen, die dann sich sozusagen selber kontrollieren und in sich ein konsistentes System inklusive Locking darstellen. Was noch ganz schön ist, GFS unterstützt inzwischen Standard-ACLs, war eine lange Zeit nicht ganz so gewesen, unterstützt Quotas. Und ich kann das System im Betrieb, kann ich den Pool vergrößern. Das heißt, wenn mir mal irgendwann mein Storage-Bereich ausgeht und ich füge neue Ressourcen dazu, ist es jetzt kein großes Problem mehr, so wie es früher war, dass ich das nicht in dem Online-Zustand in mein System mit reinziehen kann. Das funktioniert inzwischen. Der Bootprozess nur ganz kurz. Wenn ich ein Shared-Root-Cluster nach oben fahre, was ich dabei eigentlich mache, ist, ich hole mir natürlich meine IP-Informationen, ich hole mir die Informationen, über was für ein Device soll ich denn booten. Das könnte jetzt entweder GMBD sein, was ich in einem Enterprise-Umfeld nicht unbedingt machen möchte, oder über Fiber Channel. Letztendlich wird innerhalb des Init-RDs mein CCA, so mein Cluster Configuration Archiv gelesen, wo eben drin steht, welche weiteren IP-Adressen und so weiter verwendet werden sollen, welche GFS-Fallsysteme denn gemountet werden sollen und so weiter und so fort, bis ich letztendlich hier unten angekommen bin und mir mein System hochgebootet wird. In diesem CCA steht jetzt zum Beispiel auch drin, was für eine Rolle dieses System jetzt nur einnehmen soll. Also ganz einfach gesprochen, ob es jetzt zum Beispiel als Apache-System hochfahren soll oder als SMTP-Server, als Oracle-Datenbank oder was auch immer und in welchen Cluster-Pool es letztendlich aufgenommen werden soll. Das heißt aber nur, dass dann hier unten ein entsprechendes anderes Fallsystem zum Booten oder zum weiteren Booten gemountet wird. Was ich dazu brauche, ist natürlich automatische Erkennung. Ich muss die richtigen Treiber laden. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe unbedingt immer komplett gleiche Infrastruktur. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass ich vielleicht irgendeine Version zum Beispiel von der Fiber-Channel-Karte habe. Ich muss also aufpassen, dass mir die entsprechenden Treiber auch zum Zeitpunkt der Hardware-Erkennung dann zur Verfügung stehen. Ich muss meine Netzwerkkonfiguration sauber haben. Ich muss wissen, was für eine Rolle das Ding denn eben einnehmen will. Also sprich, welche Fallsysteme er denn letztendlich mounten soll, welche Root-Partition er also annehmen muss. Letztendlich muss ich dann natürlich noch den ganzen Schritte, die man aus dem GFS-Handbuch kennt, abarbeiten, um letztendlich mein GFS-Volume sauber gemountet zu haben. Ich habe jetzt vorhin davon gesprochen, dass es hostabhängige Dateien und Verzeichnisse gibt. Das funktioniert unter GFS mit bestimmten IDs. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Abhängigkeiten zu machen. Das heißt, ich kann einmal nach dem Hostnamen da oben gehen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe in meinem Cluster Server 1 bis Server 5 und ich möchte jetzt, dass mir mein, wenn ich auf das Verzeichnis Mount GFS Global zugreife, dann soll mir mein Server 1 soll mir Möglichkeiten des Unterverzeichnisses Server 1 zugreifen, mein Server 2 soll mir, wenn ich auf Global zugreife, Möglichkeit auf Server 2 zugreifen und so weiter, auf das Unterverzeichnis Server 2 zugreifen und so weiter. Genau dasselbe gibt es auch auf Basis der Maschinenarchitektur, auf Basis des genauen Betriebssystems, was ich verwende, also entweder welche Version oder welche Distribution. Es gibt es auch als Mischmasch zwischen, also das ist dieses Sys, als Mixed Mode zwischen Maschinenarchitektur und Betriebssystem. Und es gibt auch die Möglichkeit, je nachdem, wer, also welcher User oder welche Gruppe auf eine bestimmte Ressource zugreift, das auch nochmal danach zu verteilen. Letztendlich sieht das dann ungefähr so aus. Wenn ich zum Beispiel auf das Verzeichnis cdsl.local zugreife, greift mir mein Node 1 auf Cluster cdsl Node 1 zum Beispiel zu, das ist dann durch dieses Add-Host-Name markiert. Mein Node 2 würde mir dann auf eben das Verzeichnis Cluster CDSL beizugreifen. Das ist also wirklich dann ganz wichtig, wenn ich innerhalb des Verzeichnisbaumes Verzeichnisse oder Files brauche, die wirklich hostabhängig sind und die ich um Gottes Willen nicht scheren sollte. Um ein Standard GFS auf Shared Root Möglichkeiten zu bringen, sind noch ein paar andere Änderungen nötig. Das heißt, ich muss relativ viele hostabhängige oder Dateien hostabhängig wiederum mal machen innerhalb meines Verzeichnisbaumes. Gibt es dann verschiedene Shell Scripts dafür, comcreate host dependent file zum Beispiel oder comcreate shared file, also comcreate host dependent file würde mir jetzt aus einem Verzeichnis, das in meiner Shared-Root-Umgebung liegt oder aus einem File, das in meiner Shared-Root-Umgebung liegt, eine hostabhängige Datei machen. Das comcreate-shared-File würde es genau umgedreht machen. comcreate-cdsl erzeugt mir automatisch einen entsprechend context-dependent symbolic link aus den Informationen, die es aus dem Cluster-Configuration-Archive bekommt. Und was ich noch brauche, ist, ich brauche ein gepatchtes mkinitrd. Es ist so, dass ich mit einem Standard mkinitrd ja ein Standard Kernel erzeugen kann oder ein Standard initrd erzeugen kann. In diesem initrd fehlen mir aber, damit ich das einfach so, also damit ich praktisch einfach ein Kernel-Update machen kann, das ich wieder an meine Cluster-Nodes gebe, fehlen mir ein paar Informationen, nämlich unter anderem das CCA, also das Cluster Configuration Archive. Das heißt, ich muss also dafür sorgen, dass diese Informationen, die ich da brauche, mit in dieses initrd File mit reinrutschen. Deswegen ein gepatchtes mkinitrd, ich kann es natürlich auch per Hand machen. Ist dann allerdings nicht so schön und die Änderungen sind dann unter Umständen nicht so einfach und per Knopfdruck einfach einziehbar. CCS-Read macht eigentlich nichts anderes, um innerhalb meiner Cluster-Konfiguration mit Standard regulären Ausdrücken nach bestimmten Strings suchen zu können. Okay. Ein GFS Shared Root Cluster File System sieht dann letztendlich ungefähr so aus. Ich habe hier unten einen Storage Pool. Eventuell habe ich auch noch Backup-System. Das Backup-System könnte jetzt auch ein zweites Storage-System mit Festplatten sein, zum Beispiel als Online-Storage. Ich habe hier oben verschiedene Cluster zusammengefasst. Das heißt, dieses Cluster A zum Beispiel sieht ein GFS-File-System Nummer 1 und das GFS-Cluster sieht zum Beispiel ein GFS-File-System Nummer 2. Und ich habe in dem System jetzt hier noch einen Data Mover drin. Data Mover heißt, ich nehme den her, um zum Beispiel Backups zu fahren, ohne meine Cluster-Ressourcen großartig belasten zu müssen während des Backups. Application Serverless Backup ist mit so einer Clusterstruktur relativ einfach möglich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich entsprechende Storage-Systeme wie zum Beispiel von Hewlett-Packard das Enterprise Virtual Array habe, dass es mir ermöglicht, hardwarebasierte Snapshots zu schießen. Das heißt, ich kann das GFS-Cluster sehr, sehr kurz in den gefreezten Zustand fahren. Das heißt, dass keine IOs mehr ausstehen und auch nicht geschrieben werden, dass also das Filesystem nicht konsistent ist. Ich kann dann einen Snapshot machen, also eine Point-in-Time-Copy, und dann sofort, wieder nachdem ich das Storage-basiert gemacht habe, kann ich mein GFS-Filesystem wieder aus dem gefreezten Modus herausbringen. Das ist also eine Sache von einer Sekunde. Und kann das Ding weiterarbeiten lassen, während ich hier eine in sich konsistente, fertige Kopie habe, die ich über den GFS-Data-Mover letztendlich entweder auf eine Tape-Library bringen kann oder auf einen Sekundär-Search oder was auch immer. Genau dasselbe kann ich auch machen, entweder ohne einen entsprechenden Data-Mover. Ich könnte auch das Backup direkt von hier oben fahren lassen. Da muss ich aber aufpassen, dass ich da letztendlich einen konsistenten Zustand rüberfahre und dass ich beachten muss, dass, wenn mir dieses Cluster natürlich unter Volllast läuft, es ist mir vielleicht nicht ganz so nett und lieb verzeiht, dass ich jetzt auch noch die Last reinziehe, dass es ein Backup machen möchte. Wenn jetzt der Fall eingetreten ist, dass ich ein Disaster Recovery machen will, kann ich relativ leicht entweder direkt mir dieses Snap nehmen, falls denn mein Originalvolume noch zur Verfügung steht, und kann das Cluster letztendlich von diesem Snap wieder hochbooten lassen. Es wird in einem konsistenten Zustand wieder nach oben fahren. Genauso, nachdem ich eine SAN-basierte Infrastruktur habe, könnte ich auch mein Backup-Volume, das irgendwo auf einem zweiten Storage abgelegt ist, ganz einfach so umkonfigurieren, dass dieser GFS-Cluster in Zukunft nicht mehr von diesem vielleicht kaputtgegangenen Datenvolume bootet, sondern einfach von dem hier drüben. Wenn ich in einer Enterprise-Umgebung bin, die 24x7 läuft, dann muss ich unter Umständen nochmal irgendwann Updates von Applikationen, Kernel-Updates und so weiter und so fort, vielleicht auch Filesystem-Updates letztendlich einspielen. Das kann ich natürlich nicht auf dem Primärsystem machen, ich sollte es tunlichst lassen, denn es wäre ziemlich schade, wenn ich Updates auf meinem Primärcluster einspiele, zum Beispiel Apache-Updates oder was auch immer, und letztendlich läuft diese Anwendung, die 24x7 verfügbar sein muss, nicht mehr so, wie sie laufen soll. Oder am besten gar nicht mehr. Jetzt könnte ich zum Beispiel entweder einen Snapshot oder einen Snap-Klon machen von diesem Original-Volume. Dann nehme ich mir entweder aus dem Primärcluster, weil es gerade nicht vollkommen ausgelastet ist, oder ich habe noch genügend Rechner zur Verfügung, nehme ich mir entsprechende Rechner heraus, baue mir ein Cluster Configuration Archive in einem initrd, lege das auf meinem Boot-Storage ab, wie es eigentlich schon automatisch erzeugt ist, wenn ich hier einen Klon mache, und boote einfach ein anderes Set von Rechnern aus genau diesem Volume nach oben, und schon habe ich eine 1:1 Kopie von diesem Cluster hier drüben und kann damit zum Beispiel testweise irgendwelche Erweiterungen, irgendwelche Updates einfahren, kann das austesten, ob es funktioniert, und könnte dann entweder, weil ich es schon gemacht habe und es funktioniert, entweder hier wieder zurückfahren und letztendlich anstelle dieses primäre Cluster von diesem Volume ausfahren lassen, muss ich natürlich aufpassen, dass ich unter Umständen auf dem Primärvolume die Daten schon mal geändert haben können, was ich dann natürlich tunlichst lassen sollte. Oder ich weiß zumindest, es funktioniert, ich kann jetzt dieses Update auch hier einspielen und nach einem Neuboot von dem System oder nach einem Neustart von dem System wird es wieder zur Verfügung stehen. Wo ich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass dieses Shadow-Cluster nicht unbedingt dieselben IP-Adressen wie mein Primärcluster bekommt, was es automatisch tun würde, wenn ich das CCA nicht anpasse. Sondern ich muss eben dafür sorgen, dass es entweder im eigenen Netz steht, damit das funktioniert, oder ich muss mein CCA nach dem Klonvorgang, vor dem Bootvorgang, entsprechend anpassen, dass das eben nicht passieren kann. Datenreplikation, das war jetzt das, was ich vorhin gemeint hatte, dass ich mein Storage-Cluster, was jetzt zum Beispiel hier drüben steht, ganz einfach von einem anderen Volume hochfahren lassen könnte. Diese Infrastruktur der Datenreplikation funktioniert im Standardfall so: Ich habe auf einer Seite ein Storage-Netzwerk, ein redundantes Storage-Netzwerk. Das heißt, jeder Rechner sieht den Storage mindestens auf zwei Pfaden. Ich habe hier drüben nochmal eine ähnliche, wenn nicht gar selbe Struktur. Und ich fahre hier unten vollkommen unabhängig vom Filesystem, das ich benutze, Storage-basierte Replikation. Das heißt, die Daten, die hier drüben sind, sind immer identisch mit den Daten, wie sie hier sind. Es gibt dafür zwei Modis, nämlich einmal eine synchrone und eine asynchrone Kopie. Wenn ich synchron kopiere, sorgen wir im Normalfall meine Storage-Systeme letztendlich dafür, dass diese Kopie hier drüben wirklich immer absolut identisch und in sich in Sync ist wie hier drüben. Wenn ich asymmetrisch kopiere, ist das genau nicht der Fall. Das heißt, es kann nicht sichergestellt werden, dass hier drüben wirklich dieselben Daten drin stecken wie hier. Synchrone Kopie sollte man, oder synchrone DRM sollte man eigentlich immer dann einsetzen, wenn es wirklich darauf ankommt, dass ich einfach die Ressourcequelle sofort umschalten kann. Das heißt, wenn mir dieser Storage hier ausfallen würde, dass ich sofort diese Hosts auf diesen Storage umschalten kann, um da weiterzuarbeiten. Asynchrone Kopie kann ich zum Beispiel verwenden, wenn ich innerhalb dieses Systems hier drüben ein Backup angefertigt habe, das ich nur auf die andere Seite kopieren möchte. Weil da ist die Gefahr, dass wenn mein Betrieb plötzlich unterbrochen wird, nicht so groß. Weil die Kopie kann ich einfach nochmal kopieren, sollte die Kommunikation unterbrochen worden sein. Shared Root Anwendungen sind im Standardfall zum Beispiel Oracle, sind MySQL. MySQL allerdings nur unter Vorbehalt, weil ich bei MySQL das Problem habe, dass ich es drehen und wenden kann, wie ich will. Ich kann nicht in die physikalisch identische Datenbank mehrfach reinschreiben. Ich kann zwar Single Write, Multiple Read machen, sprich ich habe einen Server, der schreibt mir da konsequent rein und mehrere, die lesen daraus. Das funktioniert im Normalfall. Ich kann aber nicht wirklich konkurrierend schreibend in eine dieselbe Datenbank schreiben, die wird mir sehr, sehr schnell kaputt gehen. Wo sich es relativ gut machen lässt, mit entsprechenden Anpassungen natürlich, sind SMTPs, also da ist im Bereich des SMTP, also zum Beispiel Postfix, Sendmail, Qmail. Was noch recht schön geht, ist File-Serving zum Beispiel, Samba, mit einigen Einschränkungen auch NFS, wenn ich weiß, wie ich mein File-Handling organisiere. Sind zum Beispiel so Sachen wie der VMware-Server und so weiter und so fort. Wobei man wirklich nur aufpassen muss, dass diese Applikationen nicht von sich aus unbedingt erstens Shared-Cluster-fähig sind, also sprich, dass sie nicht konkurrierend in ein und dasselbe File zum Beispiel schreiben können. Und das nächste ist, dass sie überhaupt in der Shared-Root-Umgebung richtig laufen. Da sind unter Umständen schon ein paar Anpassungen nötig, zumal ich mir auch noch unter Umständen um die Lizenz eventuell Sorgen machen muss, wenn ich kommerzielle Software auf so ein Shared-Root-System drauf fahre. Okay. Ein solches Shared-Root-System läuft bei einem Hosting-Provider in der Schweiz, die Firma IPTech. IPTech stellt für verschiedene Schweizer Hosting-Unternehmen entsprechende technische Infrastruktur zur Verfügung. Momentan laufen auf einem solchen Enterprise Virtual Array basierten System, da laufen zwei EFAs, laufen verschiedene GFS Shared Root Cluster, die für verschiedene Dienste zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem laufen auf dem System eben ungefähr 9000 Domains, 18000 Applikationen. Das Ding hat circa 5 Millionen Mail Connections am Tag, inklusive natürlich Virenbearbeitung, Spambearbeitung und so weiter und so fort. Also das ganz normale Standardgeschäft, was ein sehr großer Hosting-Provider denn den ganzen Tag tut. Als nächstes wird auch bei diesem Hosting-Provider Folgendes gemacht. Es ist nicht nur so, dass der Mail anbietet und dass er Web anbietet und was es eben sonst noch so gibt, sondern man kann, wie es oftmals auch üblich ist, Applikationen mieten. Das heißt, ich miete Rechner und habe eigene Applikationen da drauf. Ziel der ganzen Geschichte der Implementierung da war es, dass ich im Betrieb meine Applikationen verschieben kann. Das heißt, wenn ich jetzt merke, es wird mir die Last auf einem bestimmten System zu groß, ich möchte jetzt anstelle, dass meine Applikation auf zwei Rechnern läuft, das jetzt eben auf drei Rechnern laufen lassen, dann kann ich ganz einfach in diesem System noch einen dritten Rechner zur Verfügung stellen, wenn er dann hardwaretechnisch da ist, und kann den zum Beispiel für eine Applikation noch zusätzlich nehmen. Ich könnte auch einen stärkeren Rechner einfach nehmen und könnte darauf meine Applikation migrieren im laufenden Betrieb. Ich habe ein maximales Wartungsfenster bei dieser Firma von 0 bis 6 Uhr, weil sie eben vorwiegend in der Schweiz arbeiten. Normalerweise wird dieses Wartungsfenster aber nicht gebraucht, das Wartungsfenster, wo ein System wirklich runtergefahren wird, sondern in dieser Zeit werden Änderungen an einem Live-System gemacht. Also das System ist eigentlich immer verfügbar. Nächste Folie. Was das Ziel von der ganzen Geschichte war, war es im Web, also im Apache-Umfeld, möglichst viele konkurrierende Sessions auf einem System fahren zu können. Das heißt, das System nicht logisch aufsplitten zu müssen, sondern wirklich ein Clustersystem zu haben, das mir Web zur Verfügung stellt, ein Clustersystem, das mir Mail zur Verfügung stellt, ein System, es ist jetzt in Wirklichkeit auch ein abgetrenntes System, das mir POP3 und IMAP zur Verfügung stellt und ein extra System, das mir Datenbanken zur Verfügung stellt, sowie eben das extra System, auf dem die verschiedenen Kundenapplikationen auf dedizierten Systemen gehostet werden. Die Disaster Recovery Richtlinie war eben, dass ich entsprechend den Kunden SLAs, das ist natürlich auch eine Preisfrage, je nach SLA muss eben dafür gesorgt werden, dass die kompletten Datenbestände, die ein Kunde hat, einmal oder zweimal pro Tag auf ein zweites Storage-System, das nicht wirklich direkt physikalisch neben dem ersten steht, sondern eben einen Serverraum weiter in dem Fall steht, repliziert werden, damit, falls das erste System ausfällt, ich relativ schnell wieder online sein kann. Ich kann zwei Sachen machen. Ich kann dabei entweder auf das, wenn mir ein Teil meiner ersten Storage-Infrastruktur ausfällt, mein Cluster umschalten auf das zweite Storage-System und von da aus weiterfahren, oder es ist mir relativ leicht möglich, die Daten von meinem zweiten System wieder auf mein erstes zurückzufahren. Das funktioniert eben alles durch entsprechende Storage-basierte Technologien. In dem Fall ist das gelöst mit HP Continuous Access und HP Business Copy. Das sind die Snapshot-Technologien und DRM-Technologien eben von HP EVA. Ich habe noch die Möglichkeit, dass ich meine Cluster relativ flexibel zwischeneinander umschalte. Das liegt einfach daran, dass ich einen bestimmten Rechnerpool habe, der für meine klassischen Services zur Verfügung steht, wie jetzt zum Beispiel ein dediziertes Cluster für SMTP, ein dediziertes Cluster für Web. Ich kann mir jeweils von so einem Webcluster zum Beispiel ein oder zwei Rechner wegnehmen und könnte sie zu den Mails ganz einfach hinzufügen, um, wenn da eben ein Engpass entsteht, und der entsteht teilweise, dadurch, wenn wieder eine Spam-Attacke zum Beispiel kommt, sind die Rechner relativ ausgelastet, eben den Spam auszusortieren, beziehungsweise die Viren auszusortieren, könnte ich in einem solchen Fall einfach ein oder zwei Maschinen noch für diese Aufgabe abstellen, und sobald dieser Peak vorbei ist, könnte ich es relativ schnell wieder durch eine Skriptausführung der ursprünglichen Arbeit zuziehen. Dann virtuelle Maschinen on demand, das ist unter anderem ein VMware Cluster, auf dem ich über VMware verschiedene Services relativ leicht auch GFS-basiert wieder zur Verfügung stellen kann, und eben Kundenprojekte-Server, das heißt, es sind verschiedene Blade-Server, die ich einfach hinzuschiebe. Ich habe dann GFS-Templates, das heißt, ich habe ein nacktes GFS-System auf Vorrat liegen. Von diesem nackten GFS-System kann ich mir per Snap-Clone-Technologie eigene Volumes erzeugen. Snap-Clone-Technologie heißt, ich schieße einen Snapshot von einem Volume und ziehe die komplette physikalische Information unten drunter hinten nach. Das heißt, ich habe ein vollkommen unabhängiges physikalisches Volume letztendlich zur Verfügung stehen, was ich dann einem Cluster aus 3, 4, 5 Servern, je nach Kundenansprüchen, wieder zur Verfügung stellen kann. Und das geht sehr, sehr schnell. Das heißt, ich muss keine Rechner mehr wirklich aufsetzen. Großartig, ich muss lediglich eigentlich Managementarbeiten tun, um dieses Cluster in Betrieb zu nehmen.
Wie genau funktioniert die Migration zwischen den einzelnen Nodes? Also was wird migriert, wie wird die Config jetzt übernommen, wie wird die Config laufen? Wie funktioniert das dahinter?
Kann ich das nachher machen? Ja. Dann komme ich durch. Okay. Was bei der ganzen Geschichte gemacht wird, ist, ich habe also eine konsequente Trennung zwischen Daten und Servern. Was ich tue, ist letztendlich wirklich lediglich auf Software-Ebene meine Konfigurationen zu erstellen und umzuschalten. Ich bin jetzt nicht mehr wirklich gezwungen, an die Hardware unbedingt ranzugehen, an der Hardware selber irgendwas zu machen. Das Ganze wird... Ja, kommt noch eine Folie dazwischen, okay. Das hatte ich alles soweit schon gesagt. Ich kann auch neuen Speicherplatz im Betrieb hinzufügen, indem ich einfach in mein Storage-System neue Hardware hinzustecke, diese Hardware dem System zur Verfügung stelle. Ich kann mir sehr einfach neue Server mit in mein System nehmen, entweder auf VMware-Basis oder eben direkt im GFS-Storage-Pool. Und ich kann auch sehr, sehr leicht einfach einzelne Hardware einfach austauschen. Es ist mir relativ leicht möglich, aus einem Cluster von 3 oder 4 Servern einfach einen rauszunehmen, der mir kaputt gegangen ist. Ich habe dann zwar eine leichte Performance-Einbuße, aber ich muss das System nicht down nehmen. Das heißt, ich nehme den Server raus, sobald der repariert ist oder ein Austauschgerät da ist, füge ich einfach den Server, den ich ausgetauscht habe, wieder in das System ein. Es ist dann eine relativ geringe Konfigurationsaufgabe, dieses Ding dann wieder in den Pool mit reinzunehmen und die volle Kapazität wieder zur Verfügung zu stellen. Statisches automatisiertes Server Load Balancing heißt eben, ich kann jetzt durch Zugriffsregulierung dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Teil meiner Clients auf einen bestimmten Server zugreift, ein anderer Teil auf den nächsten Server zugreift. Die sehen ja sowieso alles das physikalisch Gleiche und sie sind auch eigentlich physikalisch identisch. Das heißt, es macht für den Client absolut keinen Unterschied, wohin er letztendlich seine Anfragen richtet. Ich könnte das natürlich auch noch über entsprechendes Load Balancing noch weiter automatisieren. Die Hardware, die bei so einem Projekt verwendet wird, man sieht es wahrscheinlich ein bisschen schlecht auf den Folien, ist Blade-Infrastruktur. Blade-Rechner sind Pizzaboxen, die ich einfach in einen Pizzabox-Shelf reinstecke. In diesem Pizzabox-Shelf ist schon die komplette Hardware vorhanden, die ich brauche, um einen SAN-Zugriff zu machen. Sprich, da hinten sind Fiber-Channel-Konnektoren drin, da ist der Stromanschluss da, da ist der Netzwerkanschluss da und so weiter und so fort. Wenn ich also zusätzliche Rechnerressourcen brauche, nehme ich mir einen weiteren Blade-Server, stecke diesen Blade-Server in das entsprechende Blade-Shelf rein und kann es relativ billig und relativ einfach in mein System mit integrieren. Das ganze System läuft, ich habe es ja schon gesagt, auf Standard Linux mit einigen Anpassungen, die gemacht worden sind, einfach damit ich das ganze Ding im Shared Root Modus fahren lassen kann. Es ist offen, jegliche Software, die daran beteiligt ist, kann ich mir als Open Source besorgen. Der einzige Unterschied ist, wenn ich professionelle Unterstützung haben will, bin ich gezwungen, durch Seiten Red Hats mir Red Hat Enterprise Server oder Red Hat Advanced Server zu holen und eine entsprechende Maintenance abzuschließen. Es gibt aber auch sehr guten Mailinglisten-basierten Support, den ich also auch nutzen kann. Es ist nur die Frage, ob ich das in einer Enterprise-Umgebung letztendlich rechtfertigen kann, keinen Hersteller-Support zu haben, weil an den Hersteller-Support natürlich auch geknüpft ist, dass entsprechende Updates für das Global-File-System zum Beispiel mitkommen, die ich sonst unter Umständen erst zeitverzögert oder eigentlich gar nicht bekomme. Aber das ist eigentlich eher eine Philosophiefrage. Nächster Punkt ist, dass die Überwachung, die ich auf so einem System brauche, ganz normal mit Standard-Tools wie zum Beispiel Nagios gemacht werden kann. Das System unterscheidet sich ja im Grunde absolut nicht von Standard Linux-Kisten, die ich mir jetzt hinstelle. Ich habe ja lediglich ein anderes Filesystem unten drunter, das seine Daten halt einfach von woanders her bezieht. Aber ansonsten ist das System genauso wie alles andere auch mit Standard-Tools überwachbar. Gibt es dazu noch Fragen?
Oh. Ja, zum Beispiel, also wie funktioniert das Ganze im Hintergrund? Wie werden die Services konfiguriert? Wie werden die Services migriert auf einem anderen Rechner? Wie läuft es im Hintergrund da?
Es kommt jetzt darauf an, was man genau macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Shadow-Cluster aufsetzen will, also sprich, ich möchte jetzt aus meinem Live-System ein zweites machen.
Ja, zum anderen zum Beispiel ein Apache-Lastbit, da kommt ein Node
auf einem
Verband Welt drauf. Was? Ein Apache läuft mit Basierer Support und dann wird das Host auf einer Node. Und die Node zeigt nicht mehr harte Defekte, man muss das jetzt leicht migrieren. Wie wird das jetzt migriert gegen eine andere Node?
Das würde in dem Fall gar nicht auf eine andere Node migriert werden, weil ich unter Umständen schon 3 oder 4 Nodes habe, die sowieso dasselbe tun. Ja, das heißt, der fällt einfach aus, der ist weg. Und je nachdem, welche Intelligenz ich dann davor habe, würde auch ein Zugriffsclient das überhaupt nicht merken. Weil ja noch 2 oder 3 oder wie viele Server ich eben noch in meinem Cluster drin habe, sowieso dieselbe Arbeit tun.
Das heißt, vorher steht mal Load Balancing mit Linux V-Server
zum Beispiel. Also es kommt ganz darauf an, wie ich es machen möchte. Es kommt auch auf den Dienst an, den ich habe, ob ich das überhaupt tun will. Oder ob ich jetzt sage, ich habe zwar 2 Rechner zum Beispiel in meinem GFS-File-System, aber ich mache die nur HA. Wenn mir der eine ausfällt, lasse ich den zweiten zugreifen. Es kommt jetzt ganz darauf an, welche Applikation ich da fahre. Also so Geschichten sind da also auf Applikationsebene sehr leicht möglich.
Wenn der Hardware-Erkennung der Interne nicht groß ist, das gut zu einem statisch kombiniert. Weil ich habe nämlich das gleiche jetzt noch zu machen.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Also die echte Hardware-Umsetzung macht ein Kollege, der auch eigentlich den Vortrag halten sollte, aber in München geblieben ist, weshalb ich das machen dürfte. Also ich weiß es nicht wirklich, wie groß es ist.
Sie sagten, dass MySQL schwer zu clustern ist in der Form, wie wir es mit den Web-to-Web-Applikationen bzw. SMTP-Services hier vorgestellt bekommen haben. Was denn mit der MySQL-Applikation bzw. mit dem echten MySQL-Cluster?
Der echte MySQL-Cluster läuft ja weitestgehend im RAM und schreibt dann seine Daten, soweit ich das weiß, einfach weg.
Aber in mehrere verteilte Nodes im Prinzip. Das heißt also, wenn Sie jetzt schon sagen, dass wir MySQL extra separat anbieten, also wie den SMTP-Service, POP3-Service,
ja.
Web-Applikation, dann würde es sich doch anbieten, dort ein eigenes Cluster fürs MySQL auf der...
Ja, das kann man natürlich machen. Man nutzt dann aber nicht die Fähigkeiten des Shared-Root-Systems, sondern es werden halt einfach die Fähigkeiten vom MySQL-Cluster genutzt. Ja, das kann man natürlich machen. Also was es jetzt ging, ist Standard MySQL zu nehmen, zu sagen, du liest jetzt den Storage von der physikalischen Position, der nächste auch, und dann schreiben die wirklich parallel darauf rein. Also ohne irgendeine Kontrolle auf MySQL-Ebene funktioniert es nicht, es wird platzen. Das habe ich damit gemeint. Also sonst, wenn es natürlich eigene Replikationsmechanismen, eigene Mechanismen hat, um das abzufangen, dann funktioniert es natürlich. Okay. Noch Fragen?
Sie haben ja schon wirklich Anwendungen aus dem Enterprise-Bereich vorgestellt. Wer braucht ein Teilstück? Hat
hier das Gefühl, dass Sie ein Performance-Computer kommt drauf an, was man als High-Performance-Computer Clustering machen. Also wofür?
Weil da gibt es ja spezielle Methoden, die man hier wo viele Clients gleichzeitig auf einer Seite schreiben können.
Ja, das funktioniert. Dafür ist es natürlich gedacht. Aber das muss natürlich die Applikation wieder unterstützen.
Ja, das ist ein extra
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.